Leute, ich hoffe, ihr seid gesund und ihr bleibt es auch. Das mal vorneweg, das ist das Allerwichtigste und es wäre cool, wenn ihr auch mithelft, diese Corona-Krise einzudämmen, die Kurve, die Ansteckungskurve so flach wie möglich zu halten, damit sich nicht zu viele Leute gleichzeitig infizieren und die Krankenhäuser nicht überlastet sind. Also bleibt zu Hause, wenn es geht, vermeidet jeglichen physischen Kontakt zu anderen Leuten, wascht euch die Hände. Alle Infos dazu findet ihr eh im Internet, aber das ist gerade echt das Wichtigste überhaupt. Und ihr merkt schon, na klar, diese Ausgabe von Hand aufs Herz ist natürlich ein Corona-Spezial. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florenz Schmidt-Sommerfeld oder Kurt Schmieso, bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und habe natürlich dementsprechend gerade auch nicht so viel zu tun. Aber zum Glück kann ich meinen Podcast hier, Hand aufs Herz, weitermachen. Wir sprechen in der Folge mit zwei Gästen zum ersten Mal, mit Frank Bohmann und Timo Kastening. Frank Bohmann, der Chef der HBL, erklärt uns erstmal so, wie überhaupt gerade gearbeitet wird. Was müssen die Liga und die Clubs gerade machen, um liquide zu bleiben? Wieso ist zum Beispiel die Liga nur unterbrochen, aber noch nicht abgebrochen? Wann würde das entschieden werden? Und wer entscheidet das, wann ein Abbruch wäre? Und wie würde die Saison dann gewertet werden? Lauter Fragen, die uns, glaube ich, alle so, gerade so ein bisschen unter den Nägeln brennen. Da wollen wir euch mal ein Update mit Frank Bohmann geben. Zum Beispiel auch, was wirtschaftlich gerade ansteht. Stichwort Kurzarbeitergeld. Wie funktioniert das eigentlich? Und wären Geisterspiele denkbar? All das besprechen wir mit Frank Bohmann. Und in Teil 2 dann mit Timo Kastening. Der musste ja in Quarantäne, nachdem Jannik Kohlbacher auf Corona positiv getestet worden ist. Gute Besserung dem Kohli an der Stelle, falls er zuhört. Da gibt es natürlich viel zu bereden. Erstmal, wie verbringt er so die Zeit? Ist auf dem Hof seiner Eltern gerade? Was macht er da so? Passt er auf die Hühner auf? Da erzählt er uns ein bisschen was, nimmt uns schön mit. Und ja klar, dann haben wir auch ein bisschen über Handball geredet. Er ist ja Handballer des Jahres, frisch gebacken. Und er nimmt das aber eher als Verpflichtung wahr, das sozusagen im Nachhinein noch sportlich zu rechtfertigen, dass er das geworden ist. Darüber reden wir mit Timo Kastening, der, wie gesagt, auf dem Hof seiner Eltern und Frank Bohmann saß in Köln in seinem Büro in der HBL-Geschäftsstelle. Beides mal Fernzuschaltung, deswegen ist das technisch nicht ganz so sauber in der Qualität, wie ihr es sonst hier von Hand aufs Herz gewöhnt seid. Ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß. Ich hoffe, wir können euch trotzdem gut informieren. Und ja, viel Spaß jetzt. Erst mit Frank Bohmann und dann in einigen Minuten mit Timo Kastening. Das ist Folge 28 von Hand aufs Herz, ein Corona-Spezial. Also, Frank, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Du musst ja aktuell, so wie ich mir das vorstelle, einen absoluten Traumjob haben. Die Liga ruht, nichts zu tun, trotzdem weiter, volles Gehalt. Trifft das so in etwa den Kern, wie es bei dir gerade abläuft?
Das trifft es leider nicht. Also die Zeit für uns ist momentan wirklich extrem intensiv. Also wir kommen ja eigentlich unter 16, 17, 18 Stunden die letzten 10 Tage nicht raus. Das ist eine Situation, von der wir natürlich völlig überrascht worden sind und die uns auch überrollt. Wir beschäftigen uns mit Sachen, wo ich vorher gerade mal wusste, wie sie geschrieben sind. Kurzarbeitergeld ist ein ganz großes Thema. Davon hatte ich weder rechtlich noch von dem Beantragungsprozess irgendeine Ahnung und unsere Clubs auch nicht. Die verlassen sich aber hier auf uns, deshalb haben wir uns hier in viele Sachen eingearbeitet, die eigentlich nicht unser Thema sind, aber es sind ganz besondere Zeiten und die verlangen besondere Maßnahmen.
Und 17, 18 Stunden am Tag bist du im Office, also da in der HBL-Geschäftsstelle in Köln.
Ja, nicht nur im Office.
Oder auch mal von zu Hause.
Auch mal, also es geht tatsächlich bis in die Nacht hinein. Also ich kriege Anrufe noch um 1, 2 Uhr nachts. Da sitze ich nicht mehr im Office. Und wir probieren auch hier die Regeln, die uns auferlegt werden, auch einzuhalten. Das heißt, die Mitarbeiter arbeiten, wenn es geht, von zu Hause. Für mich selber ist es oft notwendig, dass ich hier bin. Eigentlich bin ich jeden Tag hier, weil wir auch täglichen Austausch mit all unseren Clubs haben. Und da brauche ich hier technische Fazilitäten, die ich zu Hause einfach nicht habe.
Und was passiert dann so hauptsächlich in diesen 17, 18 Stunden Arbeit am Tag? Wie sieht so ein normaler Tag von dir aus?
Also ich, gerade die ersten Tage waren auch viel geprägt von ganz vielen bilateralen Gesprächen mit allen Clubs der ersten und zweiten Liga, weil eine ganz große Verunsicherung da war und auch in vielen Bereichen einfach fehlendes Know-how. Uns wurden die Sorgen mitgeteilt. Wir haben auch derzeit am Laufen unser Lizenzierungsverfahren, was allerdings völlig zurückgestellt ist, weil da die tatsächliche Wirklichkeit ja gar nicht mehr abgebildet wird in den Unterlagen, die wir haben. Also es war sehr viel Beruhigung, Wissensaustausch, Information, dann aber auch viele Gespräche mit unseren Partnern, gerade den Medienpartnern, aber auch den großen Sponsoring-Partnern. Es geht um Institutionen wie die Berufsgenossenschaften, die Finanzämter, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die Arbeitsämter. Es gibt genau eine Zielsetzung, nämlich einmal natürlich die Gesundheit zu bewahren. Und dahinter geht es derzeit im ersten Schritt eigentlich nur Liquidität zu schaffen, der Clubs bis zum 30.06., bis zum Saisonende. Danach allerdings auch um die Planung der kommenden Saison, weil das wird eine Mammutaufgabe und da haben wir noch einiges vor der Brust.
Ja, du hast schon gesagt, die soziale Verantwortung. Es geht darum, die Infektionen nicht so schnell ansteigen zu lassen, dass das Gesundheitssystem nicht hinterherkommt. Ich nehme mal an, wie es bei allen anderen Ligern war, unter dem Gesichtspunkt war es auch einfach nur klar und aus sozialer Verantwortung raus musste man die Saison unterbrechen.
Absolut. Aber auch dieser Prozess, der musste natürlich erstmal reifen. Als die Entscheidung kam, da hieß es zunächst, wir Events werden noch zugelassen bis 1.000 Leute und das aber auch unter unglaublichen Auflagen, die das wirtschaftlich nicht rechtfertigen würden. Da haben wir zuerst mal für uns überlegt, wieso denn eigentlich gerade 1.000 und wieso nicht 5.000? Damit können ja viele Clubs dann einigermaßen leben. Da sind wir im Galoppschritt tatsächlich von der Wirklichkeit überholt worden. Und es ging dann ja auch ganz schnell, dass alles eingestellt worden ist. Und dem kann man ja überhaupt nicht widersprechen. Ja, zuerst war diese Entscheidung, die wirkten für mich abstrakt. Ja, ich habe so eingeschätzt wie eine Grippewelle und sagte, ja, Tote sind immer schlimm, aber Tote gibt es auch bei anderen Krankheiten. Ist das jetzt
eigentlich? Ja, ging, glaube ich, vielen so. Ne?
Ist da eigentlich mit richtigem Maß entschieden worden, wenn man die Entwicklung jetzt in Ländern, die einfach 2-3 Wochen vor uns sind, sieht, dann glaube ich, kann man diesen Maßnahmen und diesen Einschränkungen in keinster Weise widersprechen. Und da kann man nur sagen,
ich glaube, wer mal die Bilder aus Italien gesehen hat, dem ist das klar. Ne?
Ja, also da gibt es eigentlich kein Wenn und Aber und die Maßnahmen, die waren alle richtig. Und damit müssen wir jetzt auch leben und unter den Rahmenbedingungen müssen wir jetzt wirtschaften und genau das ist der Arbeitsinhalt der letzten Wochen. Es ist nicht mehr der Sportfachmann gefragt, sondern im Prinzip nur noch der Krisenmanager. Und das ist nicht nur bei mir so, sondern in allen Clubs auch so.
Ja. Über das Wirtschaftliche werden wir gleich noch weitersprechen. Erstmal zur Erklärung vielleicht noch. Aktuell ist die HBL-Saison ja unterbrochen, aber noch nicht abgebrochen. Warum ist das erstmal so?
Das ist so, weil wir uns natürlich die Option offen halten wollen, die Saison auch tatsächlich sportlich zu entscheiden. Da haben wir noch einen ganzen Zeitraum, bis das tatsächlich endgültig entschieden werden kann. Wir können die Saison also nach hinten ausdehnen bis zum 24.06. Am 27. und 28.06. haben wir das Pokalfinale jetzt vorgesehen, das Rewe-Final vor in Hamburg. Und da zurückgerechnet 7 Spieltage, glaube ich, wenn wir Mitte Mai, vielleicht auch in der dritten Maiwoche anfangen, dann wäre das noch managebar. Und das ist noch eine Zeit, wenn man merkt, was in den letzten 10 Tagen passiert ist, dann ist es ja im Prinzip ein unendlicher Ozean, der noch bis dahin kommt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir zu Ende spielen, die wird schon von Woche zu Woche sehr viel geringer.
Ja. Und dieser 24.06. ist deswegen, weil ja, soweit ich weiß, 30.06. auch die Verträge dann enden. Ne? Die gehen ja, glaube ich, immer von 1.07. bis 30.06. Also und dann muss die Saison quasi beendet sein.
Dann sollte die Saison beendet sein. Alles, was danach kommt, ist nochmal extrem schwierig umzusetzen. Wir haben auch immer noch nicht eine Absage der Olympischen Spiele in Tokio. Sollten die auch noch stattfinden, dann muss man natürlich irgendwann auch ein Ende finden. Und dann gegebenenfalls die Saison auch abbrechen.
Aber es ist absolut ausgeschlossen, dass zum Beispiel, wenn jetzt die Olympischen Spiele, sagen wir mal, auch verlegt werden würden, dass man sagt, wir warten noch länger und könnten vielleicht bis 30.07. spielen. Ist das theoretisch auch möglich?
Das kann ich mir derzeit schwerdings vorstellen, weil wir, wenn wir das könnten, dann könnten wir auch wieder im Ende August unsere neue Saison anfangen. Und irgendwann muss man den Spielern, die zwar jetzt gerade eine Pause haben, aber man muss trotzdem die Saison irgendwann mal unterbrechen. Wir können ja nicht durchspielen.
Ja, ja.
Da stehen dann auch noch irgendwelche Europapokalfinals an, die allerdings auch noch unter vielen Fragezeichen stehen. Also da können wir nicht bis zur Unendlichkeit planen. Irgendwann muss die alte Saison dann auch abgeschlossen sein. Ich gehe heute davon aus, das muss bis 30.06. spätestens passieren. Aber es ist jetzt in den letzten Tagen so viel Neues immer wieder gekommen, neue Rahmenbedingungen. Ich will es nicht völlig ausschließen, aber Stand heute hören wir spätestens am 30.06. auf. Oder fangen gar nicht mehr
an. Geisterspiele, über die wird im Fußball gerade viel gesprochen. Wäre das für den Handball eigentlich auch eine Option? Da ist ja, glaube ich, das Verhältnis Zuschauereinnahmen, TV-Einnahmen, was beim Fußball zum Beispiel sehr klar Richtung TV-Einnahmen geht. Im Handball ist es ein bisschen anders. Wären Geisterspiele trotzdem denkbar und durchführbar und vor allem wirtschaftlich machbar?
Also wirtschaftlich sind sie extrem schwer machbar. Du hast den Unterschied zum Fußball genannt. Da spielen die Eventeinnahmen eine untergeordnete Rolle, das ist bei uns nicht so. Ich kann mir das nur vorstellen, tatsächlich als Ausnahme, aber nicht für 7 Spieltage ohne Zuschauer. Das halte ich für ausgeschlossen.
Ja, ja. Auch vor dem Hintergrund wird dann ja ein Abbruch immer wahrscheinlicher. Wenn wir erstmal beim Sportlichen bleiben, was passiert dann eigentlich? Ist dann einfach Kiel Meister, weil sie gerade Tabellenführer sind? Steigen die ab, die jetzt aktuell letzter waren in der letzten Tabelle, die wir zur Verfügung haben? Oder nimmt man die Hinrundentabelle? Oder was macht man denn dann eigentlich? Wie wird sportlich entschieden, wer wie viel der Platz ist?
Du hast jetzt schon einige Optionen tatsächlich erwähnt. Was könnte man machen? Stand jetzt einfrieren und sagen, der ist Meister, der ist Absteiger, das zur Hinrunde. Wir könnten sagen, wir spielen die Saison weiter, wenn es wieder möglich ist im September und führen die dann erstmal zu Ende. Wäre auch eine Möglichkeit. Man kann die ganze Saison annullieren und fängt im Prinzip nochmal von vorne an. Es sind viele, viele Spielarten möglich. Dazu wird sich heute, im Anschluss hier an unser Gespräch, wird sich eine Arbeitsgruppe treffen mit dem DHB und den Landesverbänden und auch der Frauenbundesliga. Und da werden wir probieren, hier für diesen Fall Lösungen für alle Ligen bis in die Kreisliga runterzufinden, denn das ist ja nicht nur ein Problem der Liquimodi-Handball-Bundesliga, sondern das geht bis runter in die untersten Klassen.
Ja. Wer würde das dann denn eigentlich ganz formal entscheiden? Wäre das auch so ein Gremium oder ist, ich glaube, rein juristisch ist es ja, glaube ich, einfach der Spielleiter Andreas Weschenbach, wenn ich richtig bin, oder der die Entscheidung über einen Abbruch treffen müsste und dann eben sportlich einsortieren müsste, wie es passiert. So steht es, glaube ich, in den Statuten.
So steht es in der Satzung drin. Die Verantwortung, die wollen wir aber nicht allein auf Andreas Schultern abladen. Damit wäre er nicht überfordert, aber das würden wir schon mit einer breiteren Basis entscheiden. Ich denke, dass das HBL-Präsidium, das heißt die gewählten Vertreter der Clubs, die würden darüber befinden, wie sie auch über den Abbruch der Saison oder die Unterbrechung der Saison jetzt erstmal entschieden haben.
Ja, ja. Du als der Chef oder vielleicht noch eine Frage anschließend, gibt es eigentlich eine Deadline, wann ihr sagt, wenn wir bis dahin müssen wir entschieden haben, ob wir überhaupt noch mal wieder übernehmen oder die Saison endgültig abbrechen und eben nicht mehr nur noch unterbrechen? Gibt es da eine Deadline?
Ja, die gibt es. Also wir müssen da im Prinzip von hinten zurückrechnen und sagen, wenn wir das bis zum 24. Juni geschafft haben wollen, dann 7 Spieltage zurück, dann werden wir Mitte Mai oder in der dritten Maiwoche anfangen müssen und mindestens 14 Tage vorher entscheiden, damit die Clubs sich auch darauf vorbereiten können, damit die Spieler wieder ins Training einsteigen können, immer vorausgesetzt, die politischen Rahmenbedingungen erlauben das.
Ja, Ja, und da denkbar, weil also was man gerade so hört, ist ja eher ka kaum denkbar, dass man wieder in vollen Hallen spielen könnte, weil wir auch gleich zum Wirtschaftlichen kommen werden. Ist denn zum Beispiel, du hast diese 1000-Mann-Lösung, die ist ja mal zwischenzeitlich oder die im Raum stand, bis es sich dann alles doch noch viel schneller weitergedreht hat. Diese 1000 Leute in der Halle, wäre das denn für die meisten Clubs wirtschaftlich handelbar zu spielen mit dann eben, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer dann verbleiben, vielleicht 800 oder was?
Wir würden dann mit Sicherheit, wenn es diese Auflagen geben würden, unsere Hallenstandards lockern und auch Hallen genehmigen, die deutlich kleiner sind und somit auch preisgünstiger. Dann kann man sich die Abbildung eines Spielbetriebs vorstellen. Das heißt, die Rhein-Neckar-Löwen spielen nicht mehr in der SAP-Arena, sondern in einer kleineren Halle, wo sie auch schon mal das ein oder andere Europapokalspiel gemacht haben. Was wichtig ist, dass wir ein Fernsehsignal produzieren, damit unsere Partner es auch entsprechend empfangen und übertragen können. Aber dann wird man an der Qualität, an der Austragungsqualität Abstriche machen müssen.
Ja. Weil ich glaube, wir bei Sky zum Beispiel wären sehr, sehr froh, wenn wir überhaupt wieder Live-Handball zeigen könnten. Da würde, glaube ich, vielen schon das Herz aufgehen, egal aus welcher Halle.
Wir wären froh, wenn Sky das Herz aufgehen würde.
wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, also es ist schwierig zu sagen, aber unabhängig davon, ob wir jetzt in der Saison nochmal spielen oder ob sie annulliert wird, es ist ja sicher für die Clubs alle, du hast die Sachen schon angesprochen, die man jetzt machen muss, Kurzarbeitergeld und so weiter, die Liquidität zu erhalten, das steht ja gerade über allem. Bezogen auf den längeren Zeitrahmen, auf die Zukunft. Wie sehen die Einschnitte da aus? Auf was müssen sich die Clubs da einstellen? Was müssen die jetzt erarbeiten, um ja überhaupt am Leben zu bleiben? Das ist ja, glaube ich, erstmal das Wichtigste.
Ja, für die laufende Saison geht es erstmal darum, den Schaden zu begrenzen. Das geht insbesondere dadurch, dass sie mit ihren Partnern, Sponsoren und auch mit den Dauerkarteninhabern sprechen. Denn für die letzten 7 Spieltage stehen da keine Leistungen diesen Geldern gegenüber. Da muss Einigung erzielt werden. Das Thema staatliche Hilfen, Kurzarbeitergeld spielt in der zweiten Liga eine wichtige Rolle. In der ersten Liga ist es, würde ich sagen, immerhin eine kleine Lösung, was die Probleme so ein ganz bisschen abmildert, aber noch keine große Lösung sein kann. Größtes
Wie
Thema.
läuft das denn mit dem Kurzarbeitergeld? Kannst du das mal ganz kurz für Laien erklären? Also die Profis kriegen nur noch einen Teil ihres Gehalts und der Staat schießt was zu? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das Kurzarbeitergeld wurde eigentlich dafür eingeführt, dass in industriellen Betrieben, wenn es eine Flaute gibt, dass man die Arbeiter nicht sofort entlassen muss. Das heißt, er kann Kurzarbeitergeld für eine begrenzte Zeit anmelden und sagen, läuft gerade nicht so gut, ich melde das jetzt an und meine Mitarbeiter arbeiten entsprechend weniger. Das Fließband läuft weniger schnell oder auch gar nicht, bis wieder irgendwann die Aufträge ganz normal laufen. In dieser Zeit bekomme ich einen Teil meines Gehaltes, nämlich 60% bekomme ich vom Staat. Und das muss man über das Arbeitsamt, das muss man dem Arbeitsamt dann auch monatlich nachweisen. Das geht in dieser Krise und da muss man mal die politischen Entscheidungsträger und auch die Behörden unglaublich loben. Es wurde tatsächlich erweitert, jetzt seit der Corona-Krise, dass auch Sportler so ein Kurzarbeitergeld beanspruchen könnten. Da waren vorher die Voraussetzungen eigentlich nicht für gegeben. Das geht jetzt und jetzt weisen auch die Clubs den Arbeitsämtern nach. Momentan können meine Spieler nicht arbeiten. Ich möchte gerne dieses Kurzarbeitergeld haben. Und dann bekommt er 60% des Gehaltes, allerdings nur bis zu einem angemessenen Höchstsatz von rund 6.900 Euro. So dass bei einem Spieler nachher netto vielleicht ankommen 2.500 Euro. Was in der zweiten Liga ein gutes Geld ist, für die Profis in der ersten Liga in der Regel kein Trostpflaster, aber bei weitem nicht das, was sie sonst verdienen.
Ja.
Die Clubs können jetzt dieses Geld aufstocken oder haben sogar die Pflicht dazu, weil sie einen Arbeitsvertrag mit dem Spieler haben. Und den Differenzbetrag dem Spieler dann weiter auszahlen. Es haben jetzt überall Verhandlungen stattgefunden, wo sich die große Mehrzahl der Spieler hier auch zur Reduktion bereit erklärt haben, weil sie natürlich ein großer Teil des Kostenapparates sind. Und ich kann mich entweder meine Krise managen durch mehr Einnahmen, das ist schwer, oder durch weniger Ausgaben. Und bei 2/3 Kosten, Gesamtkosten sind Spielerkosten, werden die Spieler sich daran beteiligen müssen. Und das wahrscheinlich nicht nur bis zum 30.06., sondern auch in der kommenden Saison. Da führt gar kein Weg dran vorbei.
Ja. Apropos Einnahmen, was haben die Clubs denn überhaupt noch? Was kommt da überhaupt noch an Geld rein? Du hast ja schon gesagt, das meiste, sie können ja eigentlich alle Leistungen gar nicht erbringen, für die man in der Regel so Geld erlöst im Handball.
Momentan kommen leider nur Rechnungen rein und keine Einnahmen. Und mit Blick auf die nächste Saison, und gehen wir mal einfach davon aus, dass sie tatsächlich Ende August anfängt, haben die Clubs natürlich dann einen riesigen Nachholbedarf beim Verkauf von Dauerkarten, beim Abschluss von Partnerschaften, beim Abschluss von Sponsoringverträgen. Und auch diese Abschlüsse werden ja, wenn sich die Corona-Krise auch auf andere Betriebe auswirkt und auch auf Sponsoringunternehmen auswirkt, nicht spielend leicht sein. Ja, also da ist mit erheblichen Einschnitten zu rechnen und ohne es jetzt genau beziffern zu können, wir werden insgesamt erhebliche Einbußen haben beim Gesamtumsatz, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga. Und das kann nur aufgefangen werden durch entsprechend niedrigere Kosten.
Ja, ist denn sowas, ich habe das auch bei vereinzelten Vereinen schon mitbekommen, in anderen Sportarten, sowas wie Geistertickets, dass quasi die Menschen, die aktuell noch normal ihr Geld bekommen und sozusagen das Geld sonst auch eingeplant hätten für ihren Verein, dass die ein Ticket kaufen können, ohne wirklich zu dem Spiel zu gehen? Gibt es Gedanken an solche oder andere Maßnahmen?
Es gibt jetzt erstmal, und das muss man in aller Deutlichkeit sagen, eine riesige Solidarität von den Fans. Da haben sich schon viele bei den Clubs gemeldet und haben gesagt, Dauerkarte hin oder her, ich werde von euch nichts zurückverlangen. Und da hilft den Clubs tatsächlich jede Unterstützung und jeder Euro. Da kann ich nur appellieren, bitte macht das weiter. Im nächsten Jahr, in der nächsten Saison, wird man sich, sollte der Spielbetrieb nicht regulär starten können oder ohne Zuschauer starten, wird man sich andere Modelle ausdenken können. Kann ich tatsächlich Tickets verkaufen über eine multimediale Übertragung? Das müssen wir natürlich mit unseren Fernsehpartnern klären. Also da spielen wir momentan viele Gedanken und viele Szenarien durch. Es geht darum, wie gesagt, bei oberster Priorität Gesundheiterhaltung, darum, irgendwie den Kopf über Wasser zu halten.
Ja. Wie ist denn eigentlich der Austausch gerade von dir als oder auch deinen Kollegen in der HBL-Geschäftsstelle mit den Vereinen? Gibt es da irgendwie regelmäßig, ich meine, treffen kann man sich ja logischerweise nicht, gibt es regelmäßig irgendwie Telefonkonferenzen, Videokonferenzen oder telefonierst du eher einzeln mit den Geschäftsführern und Vertretern der Clubs?
Ja, es findet tatsächlich beides statt. Es sind viele Individualgespräche, aber wir haben auch jeden Tag, beziehungsweise jeden zweiten Tag, das kommt aber so ein bisschen auf den Rhythmus an, haben wir sogenannte Jour fixe, wo wir tatsächlich mit allen Managern der ersten und zweiten Liga gemeinsam Videokonferenzen machen. Das funktioniert nur in einem moderierten Modus. Das sind 50, 60 Leute. Da eine offene Telefonkonferenz zu machen, wäre völlig hoffnungslos. Die sind moderiert, es kann immer nur einer sprechen und da sitze ich dann am Hebel der Macht, weil ich der Moderator bin und entscheiden kann, wer spricht und wer nicht. Das hat bislang gut funktioniert und dafür kriege ich auch ein gutes Feedback von den Clubs. Die sind sehr dankbar, dass man sich austauscht. Also nicht nur mit uns, sondern vor allem auch untereinander. Da gibt es eine große Solidarität. Jeder, der eine gute Idee hat, jeder, der eine positive Sache umgesetzt hat, der teilt das auch mit den anderen und das kann sehr hilfreich sein.
Ganz generell vielleicht noch, stehen denn alle Clubs vor ganz ähnlichen Herausforderungen oder steht ein THW Kiel vor ganz anderen Problemen als Nordhorn zum Beispiel oder ist das schon für alle vergleichbar?
Die Herausforderung ist grundsätzlich für ihn gleich, das absolute Risiko ist beim THW viel größer, ja, weil er die viel teureren Spieler hat und dieses Kurzarbeitergeld, wie gesagt, nur für den THW einen geringen Teil auffängt für einen Club wie Nordhorn oder noch mehr für einen Club in der zweiten Liga, macht das schon ordentlich was aus. Ja, dazu kommen auch größere Risiken in den Verbindlichkeiten. Es hängt immer sehr noch von den Hallenverträgen ab. Was habe ich da dem Hallenbetreiber garantiert und was nicht? Also es haben mit Sicherheit gerade viele Manager Probleme und können schlecht schlafen, weil sie das auch in die Nacht mit reinnehmen, was sie alles zu lösen haben. Da trägt ja jeder auch Verantwortung für viele Arbeitsplätze.
Ja, ja. Ist es denn, also kann man überhaupt schon einen Blick irgendwie in die Zukunft wagen? Kannst du jetzt schon abschätzen, wie sich der Handball verändern wird? Ist da schon irgendwas absehbar, wo du sagst, das werden wir nicht mehr haben oder so und so muss es jetzt in Zukunft gehen? Kann man da irgendeine Prognose abgeben, auf was wir uns einstellen können oder müssen?
Also wir können uns darauf einstellen, dass es irgendwann eine Zeit nach der Corona-Krise gibt und dann wird sich der Handball auch wieder entwickeln. Aber wir werden ja schon einen großen Schritt zurück machen. Das ist überhaupt keine Frage. Ich sehe jetzt im Wettbewerb sehe ich gar nicht so viele Abgänge jetzt aus der Liga, weil es geht ja in Europa niemandem anders. Das heißt, die gehen jetzt nicht alle in ein Land, wo alle gesund sind und der Spielbetrieb normal weiterläuft. Es haben alle genau die gleichen Probleme. Ich weiß nicht, ob Paris sich vielleicht von davon frei macht und Katar sagt, ist doch egal, wir zahlen trotzdem alles, dann mögen die sich noch 2, 3, 4, 5 Spieler holen, aber dann ist es auch vorbei. Bei allen anderen ist die Not vielleicht sogar noch größer, weil das Auffangen hier mit Kurzarbeitergeld und mit Krediten ist vielleicht in anderen Ländern noch viel, viel weniger ausgeprägt als hier bei uns in Deutschland.
Ja. Ja. Tauschst du dich denn eigentlich auch mit anderen Sportarten aus? Spricht man mal mit anderen Geschäftsführerkollegen?
Ich spreche eigentlich jeden Tag mit den Kollegen, insbesondere von Eishockey und Basketball und auch vom Fußball. Da sind wir auch organisiert in einem Verband, die alle ähnliche Probleme haben. Die sind im Basketball und Eishockey ist ein bisschen anders, weil die ihre Spieler meistens nur für wenige Monate beschäftigt haben, nämlich bis zum Ende der Hauptrunde und dann verpflichten sie vielleicht weiter für die Playoffs, wenn sie sich denn qualifiziert haben und dann werden sie zum Sommer auch schon wieder entlassen. Von daher haben die nicht so eine Last an Arbeitnehmern, die sie zu schultern haben, aber auch da sind die Auswirkungen gravierend und da tauschen wir uns schon regelmäßig aus und gehen auch gemeinsam zu Kostenträgern wie der Berufsgenossenschaft oder auch zu Sozialversicherungsträgern, zum Finanzamt, um hier Stundungen zu erwirken, um Minderungen zu erwirken. Wir spielen derzeit tatsächlich die ganze Klaviatur des Kostenmanagements.
Alles klar. Und wenn wir noch einmal versuchen, in die Zukunft sonst zu gucken, ist denn eigentlich die nächste Saison auch irgendwie bedroht oder denkst du, es muss bis dahin wieder möglich sein, dass wir 2020/21 die nächste Saison dann ab August ganz normal spielen können?
Ja, also das haben wir ja nicht in der Hand. Also wenn der Staat sagt, wir spielen im August nicht, dann spielen wir im August nicht. Wenn er sagt, wir spielen im Oktober, dann fangen wir im Oktober an. Wenn er sagt, wir fangen im Februar an, dann fangen wir im Februar an und müssen dann überlegen, spielen wir eigentlich nur eine Hinrunde? Machen wir nur 17 Spiele oder machen wir irgendwelche Turniere oder machen wir 2 Gruppen oder das sind die Szenarien, die wir gerade alle durchdenken. Mhm. Und die Saison wird, das wird ganz entscheidend für die meisten Clubs sein, kann ich hier am Markt bestehen oder nicht, weil es solche Einschnitte geben wird. Ich weiß nicht genau, wann ich anfangen kann zu spielen. Ich muss Einigungen mit meinen Spielern treffen, die in jedem Fall auf Teile ihres Gehalts verzichten müssen. Und es stellt sich eigentlich nur die Frage, wie viel ist das denn eigentlich? Und das kann heute keiner beantworten. Aber wie gesagt, es wird wieder eine normale Zeit kommen und dann wird der Handball und die HBL auch mit aller Macht zurückkommen. Das ist das Gute. Und vielleicht haben wir auch da aus der Sache dann auch 1, 2 Sachen gelernt und können dann gestärkt in eine Nach-Corona-Zeit gehen.
Das wäre nämlich meine allerletzte Frage. Kann man sowas eigentlich versichern für die Zukunft, so ein Spielausfall? Das ist so eine Frage, die ich mal aufploppen hören habe von einigen Sportfans, bezogen auf alle Sportarten.
Spielausfälle kann man grundsätzlich versichern und vor 2, 3 Jahren haben auch viele Ligen Spielausfälle wegen Terror beispielsweise versichert. Das geht. Ein Ausfall aufgrund von Infektionen wurde meines Wissens von keinem entsprechend versichert. Wenn ich jetzt sowas machen würde und es überhaupt angeboten werden würde, wäre es eine Prämie, die sich wahrscheinlich keiner leisten kann. Weil die Auswirkungen, also wir haben es gerade hier an einen Interessenverband geschrieben, alleine für Basketball, Eishockey und Handball schätzen wir bis zum Saisonende den Schaden bei rund 65 Millionen Euro. Das ist für unsere Sportart ein echter Brocken. Da mag der Fußball drüber lächeln. Für uns ist es ein riesiges, riesiges Brett.
Ja, da gar nicht machbar. Frank, vielen Dank, dass du dir an deinen langen, arbeitsreichen Tagen so viel Zeit hier für Hand aufs Herz genommen hast. War, glaube ich, sehr spannend zu hören. Ich hoffe mal, wir müssen das nicht wiederholen, weil bald wieder normal gespielt werden kann. Aber vielleicht gibt es ja in 2 Wochen schon wieder so viele Neuerungen, dass wir vielleicht nochmal deine Meinung einholen. Mal gucken. Hast ja auf jeden Fall auch hoffnungsvolle Worte gefunden, dass wir bald wieder normalen Handball kriegen. Das war für mich das Wichtigste zu hören, muss ich sagen.
Der Handball ist aus der Krise, wenn wir im Podcast nicht mit Krisenmanagern sprechen, sondern wir über den Sport. Ich hoffe, das haben wir bald wieder.
Das wünsche ich mir auch. Vielen Dank dir. Ja. Gutes weiteres Arbeiten und danke, dass du dir so viel Zeit
genommen hast. Gerne, bis dahin.
Ja, dann schön, dass ihr immer noch dabei seid bei Teil 2 von Hand aufs Herz. Ihr merkt schon, es sind erschwerte Bedingungen. Wir müssten uns gerade synchronisieren, Timo Kastening und ich. Timo, erstmal Servus und vielen Dank, dass du hier Zeit für uns hast. Ist eigentlich gerade schwierig bei dir oder hast du viel Zeit? Was treibst du denn so einen lieben langen Tag?
Ja, auch erstmal Servus. Also ich habe eigentlich weniger Zeit als vorher, weil ich gerade bei meinen Eltern bin und auf dem Hof mit anpacke und helfe. Deswegen heißt es eigentlich von 8 bis 16, 17 Uhr den ganzen Tag draußen sein an der frischen Luft, um ein bisschen was auf dem Hof zu tun. Deswegen
kein Scheiß, hier so Kuhstall ausmisten oder was
machst du? Ja, wir waren mal klassische Bauern, jetzt haben wir eigentlich keine Tiere mehr, außer 200 Hühner noch im Stall. Haben uns auf Futtermittel für Tiere beschränkt. Das heißt, wir machen den Bauern das vor Ort, das Getreide, damit die das an ihre Tiere verfüttern können. Und da haben trotzdem noch den alten Bauernhof. Und auf dem Bauernhof, da gibt's immer was zu tun. Also.
Ach krass, okay. Ja, und das heißt, was machst du dann so? Futtermittel herstellen.
Ja.
Wie stellt Timo Kastening Futtermittel her? Das stelle ich mir sehr spannend vor.
Nee, ich sag, wir haben 2 LKWs zu Hause und da ist hinten eine Mühle drauf aufgebaut. Da fahren wir dann zu Landwirt A, ziehen zum Beispiel Mais und Roggen in unsere Mühle rein. Der macht das Futter klein. Und dann schießen wir den Bauern das wieder in das Silo, damit die Tiere das dann fertig essen können.
Ach, krass, okay. Und ja. Das heißt, du fährst den LKW?
Ja, ich habe einen LKW-Führerschein und kann sogar zu den Landwirten fahren, auch wenn ich sagen muss, dass das eher mein Vater und mein Bruder übernehmen, wenn ich jetzt zu Hause bin. Ich bin eher so der Hofbub, der dann zu Hause fegt und die Hühner füttert.
Besser als der Hofnarr, das wäre jetzt noch das nächste.
Ja, das wäre zu übel, glaube ich.
man merkt schon, du hast gute Laune wie immer, das ist schön zu hören. Du hast heute die Nachricht bekommen, dass du kein Corona hast. Das ist ja schon mal sehr gut. Du hättest es dir ja theoretisch bei der Nationalmannschaft, deswegen wart ihr alle in Quarantäne, einfangen können. Mhm. Bei Jannik Kohlbacher, wie war das so bei dir? Hast du Angst gehabt? Hast du Sorge gehabt? Oder was hast du dir so gedacht die letzten Wochen?
Tage? Also Angst habe ich jetzt persönlich nicht gehabt. Das ist halt eher so diese Ungewissheit, okay, was kann ich jetzt machen, wen darf ich sehen, wen darf ich nicht sehen. Ich habe mich größtenteils bei mir in meinem Kinderzimmer hier zu Hause eingeschlossen, weil ich ja bei meinen Eltern bin und bin tagsüber rausgegangen in den Garten. Deswegen ließ ich das schon noch ganz gut aushalten. Also ich habe es da nicht so schlecht getroffen, dass ich jetzt in einer 20 Quadratmeter Wohnung sitze und keinen Balkon habe. Deswegen war es für mich echt in Ordnung. Ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren.
Also das heißt, du bist nach dem Lehrgang da in Aschersleben direkt bei deinen Eltern gewesen und gar nicht mehr in Hannover, in deiner eigenen Wohnung sozusagen?
Genau, richtig, weil dadurch, dass eh ja schon alles gecancelt war und auch unser Training dann schon abgesagt worden ist, bin ich schon zu meinen Eltern gefahren, weil was soll ich den ganzen Tag in der Bude hocken?
Ja. Und wie läuft das dann eigentlich? Ich habe das bei Silvio Heinevetter auf Instagram mal gesehen. Man geht da zum Arzt und kriegt quasi so einen Q-Tip in den Mund oder in den Rachen oder ich weiß nicht, oder wie läuft denn dieser Test eigentlich?
Ja, bei mir war es so, dass ich in eine Messehalle mit dem Auto fahren musste und da waren 8 Drive-In-Schalter aufgebaut. Und dann bin ich in einen von den 8 Schaltern reingefahren und ja, dann hast du so eine Registrierungsnummer, dann hast du das Stäbchen in den Mund bekommen, hinten in den Rachen rein und dann durftest du weiterfahren. Und dann hat sich heute Montagmittag dann der Hausarzt gemeldet, der das Ergebnis bekommen hat und der meinte dann, dass es negativ ist.
Okay, und das war, warst du sehr erleichtert oder hast du es dir schon gedacht oder wie hast du es aufgenommen?
Ja, gerade dadurch, dass es jetzt über eine Woche her ist, habe ich eigentlich nicht mehr damit gerechnet, positiv zu sein, weil ich nicht ein Symptom davon hatte. Kann natürlich immer sein, aber wäre schon überraschend für mich gewesen, wenn ich jetzt positiv gewesen wäre.
So ganz generell die letzten Wochen, ich meine, ich glaube, viele hatten ja so irgendwie den Verlauf, ja, jetzt gucken wir mal, das ist doch eher nur so eine schwerere Grippe und dann irgendwann wurde das rasant schlimmer und man hat so das ganze Ausmaß begriffen. Dann hieß es erstmal Spiele verlegt, inzwischen dann ganze Saison unterbrochen und so. Wie hast du generell so diese ganze Corona-Entwicklung der letzten Wochen miterlebt?
Ja, genauso wie du gesagt hast, am Anfang ein bisschen oder nicht wirklich greifbar gewesen. Man hat gedacht, okay, was kommt da jetzt? Man muss ja auch dazu sagen, gefühlt war es in Deutschland so, da hat es schon im Nachbarland Italien und ja, hast es immer noch nicht wirklich wahrgenommen gehabt und hast gedacht, okay, es kommt hier nicht rüber und auf einmal war es dann hier und jetzt ist es gefühlt schon so eine Katastrophe geworden, obwohl es ja immer noch nicht richtig hier ist. Der Höhepunkt kommt ja wahrscheinlich erst noch und es ist ja nach wie vor nicht so richtig greifbar, auch wenn man jetzt verstanden hat, worum es geht.
Bei dir warst du so von Anfang an, wie soll ich das sagen, so empfänglich für die Maßnahmen, Ausgangsbeschränkungen, konntest du das alles nachvollziehen oder dachtest du dir vielleicht irgendwann auch mal, boah, Leute, so schlimm wird das doch nicht sein, weil es gab ja schon einige, die sich noch viel draußen aufgehalten haben und nicht so recht sich an die Vorschriften halten wollten.
Ja, da muss ich ehrlich sagen, ich kenne mich nicht aus, ich bin kein Experte oder sonst irgendwas, also wenn die Regierung da so ein Fass aufmacht, dann hat das wohl seine Berechtigung. Und da muss ich einfach sagen, wenn die Regierung das so entscheidet, dann hat man das zu akzeptieren, weil das einfach, glaube ich, ja in so einem Ausmaß in den letzten Jahrhunderten so nicht gegeben hat. Und deswegen muss man das einfach respektieren. Und ich finde, was sind 3 oder 4 Wochen zu Hause bleiben, wenn man danach wieder sein Leben lang auf die Straße gehen kann? Also ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass man da jetzt so ein, in Anführungszeichen, Massaker anrichtet, weil man selbst dafür zuständig ist. Und deswegen finde ich, selbst wenn es auf 4, 5 oder 6 Wochen hinauslaufen, sollte man sich mit abfinden und das respektieren.
Ja, finde ich, hast du gut gesagt. Ich habe da auch ein ganz cooles Meme gesehen. So, eure Großeltern wurden gezwungen, in den Krieg zu ziehen. Ihr werdet gezwungen, ein paar Wochen auf der Couch zu bleiben. Das werdet ihr schon hinkriegen.
Ja, wenn das die Großeltern jetzt auch noch beherzigen, dann umso besser.
Du meinst, dass die auf der Couch bleiben?
Ja, da bin ich mir auch manchmal nicht so ganz sicher.
Wie? Du hast die alten Leute im Verdacht, dass die das nicht mitmachen?
Nein, ich war letztens oder heute Mittag war ich dann einkaufen gefahren. Da habe ich dann schon noch so ein paar gesehen, wo ich so gedacht habe, oh, naja, vielleicht könnte die auch zu Hause bleiben.
Okay.
Aber gut.
Ja, bei dem einen kommt schneller an, beim anderen langsamer. So den Eindruck hatte man ein bisschen, ne, die letzten Wochen,
ja,
dass manche ein bisschen brauchen.
Aber spätestens seit dem Wochenende hat sich das, glaube ich, gelegt.
Ja. Und wie ist es so ohne Handball?
Ja, es fühlt sich komisch an. Also das ist die Saison ist voll im Gange. Jetzt wäre das Final Four gekommen, das ja jetzt verlegt worden ist. Die Liga geht auf die Zielgerade zu und jetzt auf einmal so ein abruptes Ende. Natürlich sagt man, okay, es geht nochmal weiter oder sie ist erstmal ausgesetzt. Es fühlt sich so leer irgendwie auch an, weil man ja nichts hat, wofür man jeden Tag aufsteht und ja, mit den Jungs zu trainieren. Ja,
ich dachte, du fürs Kehren im Hof und so, da hast du doch schon eine Aufgabe.
Ja, gut, wenn ich es mir aussuchen kann, spiele ich lieber Handball.
Das kann ich gut verstehen.
Und da bricht dann irgendwie schon so von ja, von 100 auf 0 irgendwie sowas runter, was man gar nicht so richtig beschreiben kann. Deswegen, ja, fühlt sich das wirklich komisch an. Und es ist eher so das, für mich persönlich das schlimmere Gefühl, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Wie kommt die Wirtschaft damit klar oder was hat das für Folgen für die Vereine? Und da macht man sich als Spieler natürlich auch Gedanken drüber, weil man da schon Respekt vor hat. 14, ja. 37, 38, 39, ja.
So, wunderbar. Gut, also das Internet auf dem... Wo ist denn das eigentlich? Wo bist du jetzt gerade? Wo ist das Internet nicht stabil genug?
Ja, das ist so ein Ort zwischen Hannover und Minden. Riepen heißt der Ort, aber das kennt keiner. Bad Nenndorf, Autobahnabfahrt.
Okay, ja gut. Hannover und Minden, die kennen wir gut aus dem Handball. Das sind schon mal gute Ortsmarken, die du uns da genannt hast. Ja, also wir waren, glaube ich, stehen geblieben beim Betrieb bei deiner Eltern. Also Futtermittel, das ist was einfach sozusagen systemrelevant, wie es ja zurzeit so schön heißt, ist und was mutmaßlich einfach weitergehen wird.
Ja, momentan haben wir eigentlich keine Einschränkung dadurch. Das ist auch mal ganz schön. Mein Vater weiß jetzt aber auch noch nicht, ob das jetzt vielleicht in Zukunft ein oder irgendwie Auswirkungen hat. Ja, müssen wir uns überraschen lassen.
Ja, ja. So, und wirtschaftlich und wie es so weitergeht und so, wie werdet ihr eigentlich auf dem Laufenden gehalten? Kriegt ihr irgendwie, also in deinem Fall jetzt von Sven-Sören Christoffersen in Hannover mit, wie so die Planungen sind, oder müsst ihr auch in den Medien gucken, was so rumgeht, oder wie werdet ihr so abgedatet als Spieler?
Ja, wir haben natürlich schon mit Smöre und Eike, unseren Geschäftsführern, gesprochen. Wir haben jetzt auch Kurzarbeitergeld beantragt, um den Verein auch irgendwo zu entlasten. Und ja, ansonsten bist du halt in Gesprächen, liest das, was in der Zeitung steht. Ich weiß auch, oder man sollte als Arbeitnehmer auch wissen, dass in solchen Phasen der Arbeitgeber genug zu tun hat, um das Ding am Laufen zu halten, ja, weil das natürlich Einbußen sind. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Gespräche mit Sponsoren sind, auslaufende Sponsorenverträge, zukünftige oder potenzielle Sponsoren, Zuschauergelder, die weggehen. Und da, glaube ich, sollte man als Spieler in der Zeit vielleicht auch mal irgendwo zurückstecken und einfach nur das tun, was man tun kann.
Ja, du bist echt ein vernünftiger Typ. Unglaublich.
Ja, ich weiß nicht. Ich sage immer, man sollte halt nie vergessen, wo es herkommt, so, ne? Und am Ende ist man Arbeitnehmer und kein Arbeitgeber. Und das sollte man, die Vorteile sollte man daraus schon kennen, auch irgendwo.
Ja. Wenn du kalt wirst, wenn dir kalt wird, musst du übrigens Bescheid sagen. Ne? Ich hoffe, du frierst da jetzt nicht.
Ja, ich bin gerade schön an der frischen Landluft. Das lässt sich schon aushalten hier. Hier siehst du unsere Hühner.
Ah, Mensch, siehst du, das würdet ihr jetzt sicher auch alle gern. Ja, das könnt ihr jetzt nur akustisch miterleben. Schön. Timo Kastening zeigt mir den Hof seiner Eltern. Das sind Einblicke hier bei Andros Hartz. Das ist herrlich. Und wie ist für dich eigentlich so? Also kannst du dir überhaupt vorstellen, Frank Bohmann meinte, so bis Ende Juni hätte man ja maximal Zeit, die Saison zu beenden. Das heißt, so Anfang Mai ist so in etwa die Deadline, wenn man bis dahin nicht absehen kann, dass man wieder spielen kann, so war es jetzt rauszuhören, dann wird man die Saison abbrechen müssen. Wie ist denn so dein Gefühl? Glaubst du noch dran, dass nochmal die Saison weitergeführt werden kann?
Boah, ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also bei all dem, was man liest und hört und was alles abgesagt wird, glaube ich, wäre es schon eine große Überraschung, wenn die Liga noch beendet wird.
Ja, okay. Also du richtest dich eher darauf ein, dass es dann in der frischen Saison neu losgeht?
Ja, 2021. Also gefühlt wäre das ja schon das nächste Ziel, was dann auch schon wieder auf der Kippe stehen würde, wenn man sieht, okay, Olympia soll verschoben werden. Kurz danach würde ja, glaube ich, die Liga dann auch schon wieder weitergehen. Also ist das ja auch wieder alles in einem Zeitraum, der direkt aufeinander folgt. Und deswegen kann man, glaube ich, gerade als Spieler überhaupt gar keine Prognosen abgeben.
Heißt das, Timo Kastening nie mehr für Hannover?
Ich will es nicht hoffen, aber ja, Stand jetzt sieht das vielleicht danach aus, ja. Das wäre
wird jeden Tag ein bisschen wahrscheinlicher gefühlt,
ja, leider. Ja, das wäre sehr, sehr schade, aber kann man sich manchmal nicht aussuchen.
Ja, ja. Lass uns über das reden, vielleicht auch noch ein bisschen, was noch war, bevor dann diese ganze Corona-Krise ihren Lauf genommen hat, was eigentlich ein Riesenthema war. Jetzt gerade gibt es nur noch Corona als Thema, aber ihr habt das erste Mal einen Lehrgang unter Alfred Gisasson als neuem Handball-Nationaltrainer gehabt. Wie war es so mit dem neuen Chef in Aschersleben?
Ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Ich kannte ja Alfred vorher auch nur von der Seitenlinie vom THW oder aus dem Fernsehen, als ich kleiner war. Deswegen war das eine super Lehrgangswoche. Ich glaube, er hat schon gezeigt, wo es langgehen soll. Seine Strukturen, sein System, den Team versucht auch aufzudrücken mit vielen Wiederholungszahlen, gerade im Angriff. Und deswegen war es eine gute erste Woche, gerade zum Kennenlernen für die Spieler, die ihn auch noch nicht kannten. Und ich glaube, ja, so eine gewisse Aufbruchsstimmung trotz der Corona-Krise war schon sportlich auf jeden Fall auch zu spüren.
Und ich meine, irgendwann, das hat Frank Bohmann heute ja auch schon gesagt, wird es ja wieder normalen Handball geben. Was glaubst du, wo kann das so hinführen mit Alfred? Was denkst du, wie waren die ersten Eindrücke so, wenn endlich mal wieder normal Handball gespielt werden kann? Ist gerade noch weit weg, aber wir müssen uns ja so ein bisschen an diesen Gedanken klammern. Was glaubst du, wird Deutschland dann mit dem neuen Trainer für ein Handball spielen?
Naja, ich glaube generell ist es ja trainerunabhängig dafür oder dafür, dass der Deutsche Handballbund der größte Verband der Welt ist und da muss es ja immer der Anspruch sein, um Medaillen zu spielen. Und ich glaube, dass das auch der Anspruch von Alfred ist und sonst hätte er, glaube ich, die Aufgabe auch nicht angenommen. Und ich glaube, wir haben eine Mannschaft, die das erreichen kann und das muss auch unser Ziel sein. Und ich glaube, dass das mit Alfred auch möglich ist. Vorausgesetzt, der Großteil der Mannschaft bleibt fit. Man weiß immer, oder auch aus der Vergangenheit, wie jetzt zum Beispiel die vergangene EM, wenn da viele Leistungsträger halt auch fehlen, habe ich auch schon nach dem Turnier gesagt, man sollte mal bei den Kroaten vielleicht die 4 oder 5 Topspieler abziehen. Dann weiß ich auch nicht, ob es dafür fürs Halbfinale oder Finale reicht. Und sollte man immer, ja, natürlich, wenn man die letzten 4 Turniere keine Medaille geholt hat, muss man kritisch hinterfragen, aber die Art und Weise sollte man gut wählen. Und ich glaube, das ist auch bei Alfred wie auch unter Prokop wichtig. Und das habe ich bei Prokop ein bisschen vermisst, dass das, sag ich mal, neutral betrachtet wurde.
Also seine Arbeit von außen, dass die nicht neutral betrachtet wurde?
Genau, richtig, ja.
Also heißt es nicht genug drauf eingegangen worden, welche schwierige Voraussetzungen er teilweise hatte?
Ja, erstens das und zweitens, so mein Lieblingsbeispiel, zum Beispiel in der Auszeit, wenn er die Mannschaft gefragt hat, wurde auf einmal gesagt, wenn es schief gegangen ist, der Trainer muss vorgeben, was gespielt wird. Wenn er dann was vorgegeben hat, dann wurde im Nachhinein gesagt, ja, man muss die Mannschaft mitreden lassen. Da will ich mir auch mal so von Seiten der Medien irgendwann mal wünschen, dass man sich auf eine Seite stellt und nicht immer gerade so, wie der Wind sich dreht, auf so einen Zug aufspringt und alles, was man dann finden kann, irgendwie gegen den Trainer verwendet. Und das ist im Fußball so, das ist im Handball so. Und ich glaube, manchmal ist man gut daran beraten, sich selbst so ein bisschen treu zu bleiben. Und das vermisse ich manchmal selbst so ein bisschen, ja.
Ja. Hat er denn, ich weiß gar nicht, habt ihr, das ist jetzt weit weg, aber wie war das denn bei dir mit dem, wie heißt du nochmal, Namensgate? Da müssen wir vielleicht einmal noch drüber reden, bevor wir zum ganzen Corona-Wahnsinn und wie es weitergeht, zurückkommen. Das hat ja krasse Wellen geschlagen, ne?
Ja, das hat echt krasse Wellen geschlagen. Also im Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir das überhaupt nicht so als großes Ding aufgefallen, war so ein kurzer Lacher und dann ging es weiter. Und danach habe ich auf mein Handy geguckt und habe viele Nachrichten gehabt und habe mir so gedacht, okay, ja, doch ein bisschen größeres Ding gewesen im Nachhinein. Für mich war es super. Jede Zeitschrift, jedes Medium hat gefühlt mich vorgestellt und über mich geschrieben, weil es dann mit der Leistung natürlich auch gut gepasst hat. War ein cooles Ding, was ich gerne mitgenommen habe, aber ja, ich fand es jetzt nicht schlimm oder so, eher witzig.
Ja. Und hast du die Erklärung quasi im Nachhinein eigentlich nachvollziehen können? Also war das auch dein Eindruck, dass er da einfach nur mal einen Aufwecker machen wollte?
Na, da müsste man jetzt beim Christian nochmal nachfragen.
Ja, er ist, glaube ich, gerade schwer zu erreichen. Aber vielleicht kriegen wir das irgendwann nochmal hin, mit ihm seine Zeit ja, so Revue passieren zu lassen. Wie hältst du eigentlich so Kontakt jetzt gerade, wo du auf dem Dorf bei deinen Eltern bist mit Teamkameraden? Keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel an Yannick Kohlbacher denke, bei dem erkundigt man sich ja wahrscheinlich mal, wie es denn so geht, wenn es den als Ersten aus der Nationalmannschaft erwischt hat.
Ja, generell hatte ich jetzt mit Kohli noch keinen Kontakt. Das ist ja ein strammer Bursche, der hält das, glaube ich, aus. Und naja, ich glaube auch, dass er genug Nachrichten bekommen hat. Also ich bin eher mit in Kontakt mit meinen Teamkollegen aus Hannover gerade. Oder mit Tim Sutong und Moritz Preuß habe ich viel Kontakt, wenn es der Empfang mal zulässt.
Ja, das haben wir schon gemerkt, das ist nicht so schön. Ja. Dann auch WhatsApp oder FaceTime?
Ja,
oder
genau, WhatsApp, so? FaceTime, Instagram, so. Ja, die Medien der jungen Menschen halt.
Ja. Und irgendwann wirst du ja mal wieder, also hoffentlich eher früher als später, irgendwann, wann auch immer das sein wird, wird ja wieder Handball gespielt werden. Wie hältst du dich eigentlich so fit? Nimmst du auch mal einen Ball in die Hand und ich weiß nicht, wirfst du den gegen die Hauswand oder was machst du so, um so ein bisschen im Handballflow zu bleiben?
Ja, also ich habe jetzt die letzte Woche auch in Quarantäne eigentlich nicht viel gemacht, habe das eher auch so ein bisschen als Regenerationsphase genommen und jetzt seit heute kann ich ja wieder durch den Feldmarkt laufen oder in Hannover in der Stadt um Maschsee laufen. Bisschen Stabi-Übungen, Intervalltraining, das geht ja auch alles ohne ein Fitnessstudio, deswegen ja, glaube ich, sollte jeder oder ist gut daran beraten, sich fit zu halten. Und das habe ich auch vor. Gibt noch Trainingspläne von unseren Fitnesscoaches und von unserem Trainer. Einen Ball habe ich mir tatsächlich sogar mit dir hergenommen. Kann ich mir mit meinem Bruder ein paar Pässe spielen, damit die Schulter nicht einrostet.
Sehr gut.
Ja. Dadurch, dass ich eh nicht so dolle werfe, habe ich eh keine Schulterprobleme. Also ist alles entspannt.
Ja, die Außen werfen eher so feinfühlig. Ne? Nicht, das sind nicht die donnernden Rückraumwürfe, die auf die Schulter gehen.
Noch nicht, nee.
Ja. Noch nicht. Hast du vor, noch mal umzuschulen?
Na, wer weiß.
Gut, wenn du mal. Ich glaube, du bist auf rechts außen ganz gut aufgehoben, aber das ist natürlich dir freigestellt.
Ja, das glaube ich auch. Ich sage immer, außen sollten auf außen bleiben, sollten nicht glauben, sie könnten im Rückraum spielen.
da muss ich dir noch mal, da musst du mal in die letzte Folge reinhören mit dem Hexer. Falls du noch mal Zeit hast, du hast mir eben verraten, du hast skandalöserweise noch nie eine Folge Hand aufs Herz gehört. Hör dir die mit dem Hexer mal an, was wer war es jetzt, glaube ich, Petr Ivanescu, eine Trainerlegende über die Außen gesagt hat. Ich nehme es dir jetzt mal noch nicht vorweg, vielleicht hast du es auch auf Social Media schon gesehen. Da gab es einen sehr schönen Spruch.
Ich habe da was gelesen, aber ich muss es tatsächlich auch noch mal nachgucken.
Ja, ich verrate es jetzt nicht. Du musst sie dir selber anhören, wenn du es hören willst. Hast du denn Tipps? Uns hören ja viele zu, die auch gerne Handball spielen, vielleicht nicht ganz so hochklassig wie du, aber gerne den Ball in die Hand nehmen, was die so machen können, um sich ein bisschen fit zu halten in der Zeit, weil auch Amateurhandballer können ja gerade alle nicht spielen.
Ja, das ist ja eine gute Frage. Also ich glaube, dadurch, dass es jetzt auch auf das Kontaktverbot auf über 2 Personen verboten ist, ja, höchstens vielleicht mal mit einem Freund treffen oder mit einem Bruder und mit der Schwester ein paar Bälle hin und her schmeißen und ansonsten laufen gehen, Stabi-Übungen machen. Also ganz viele Möglichkeiten bleiben dann da ja nicht übrig. Aber ich sag mal, wer sich bewegen will, kann sich auch in diesen Zeiten bewegen und ich glaube, darauf kommt es an.
Ja. Was mich noch interessieren würde, was natürlich so die Medien beherrscht hat, kurz bevor Corona so losging, du bist Deutschlands Handballer des Jahres geworden. Ja. Glückwunsch dazu, das Dankeschön. War natürlich eine geile Nachricht. Wie hast du, hat's dich überrascht oder hast du das so ein bisschen kommen sehen nach der doch ziemlich furiosen EM, die du gespielt hast?
Ja, furios war es schon, aber ich habe da überhaupt keinen einzigen Gedanken dran verschwendet, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass so viele Leser und Wähler dann mich dazu bestimmen, Handballer des Jahres zu sein. Das war schon wirklich überraschend, eine Riesenehre. Ich habe mir direkt danach mal so die Liste der Vorjahressieger durchgelesen und da habe ich schon gedacht, okay, das ist schon wirklich eine große Ehre, die da einem zuteil wird. Und ich habe mir das eher, sag ich mal, so oder ich habe es mir eher vorgenommen, das in Zukunft gerecht zu werden, dass ich jetzt mein Niveau versuche, konstant zu halten und besser zu werden, um dann, wenn ich dann irgendwann mal aufhöre, zu sagen, okay, das war zu Recht, dass sie mich gewählt haben.
Ja, Ja. Also da höre ich so ein bisschen raus, hat das vielleicht auch, also ist ja eine Wahl von vielen, vielen Leuten, ein bisschen mehr Sympathie eingeflossen und Vertrauensvorschuss, den du jetzt handballerisch sozusagen im Nachhinein noch würdigen oder dem gerecht werden willst.
Genau, also so versuche ich das zu sehen, auch wenn ich sage, ich habe davor, und das traue ich mich auch zu sagen, 2 Jahre gut in der Bundesliga gespielt und wirklich konstante Leistung gebracht, und ich bin sehr dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, das auch in der Nationalmannschaft zu zeigen. Also versuche ich das schon so auf die letzten 2 Jahre auch runterzubrechen. Trotzdem weiß ich auch, dass ich jetzt international noch keine Bäume ausgerissen habe, und da möchte ich in Zukunft ja einfach ein Teil der Nationalmannschaft bleiben und auch in der Mannschaft wachsen und versuche mich dort zu etablieren, um dann auch quasi rückwirkend zu sagen, ja, es ist zu Recht ein Handballer des Jahres geworden, auch, ja, auch wenn es sich blöd anhört, ohne Sympathien.
Wenn wir nochmal ein bisschen nach vorne schauen, haben wir schon gesagt, es könnte sein, dass es für Hannover wird leider jede Woche etwas wahrscheinlicher kein Spiel mehr geben wird. Die große nächste Aufgabe bei dir ja Melsung. Hast du mit denen eigentlich schon mal Kontakt gehabt? Irgendwie so von wegen, muss ich mir Sorgen machen jetzt mit Corona-Krise? Oder bist du da entspannt, dass die deinen Vertrag auf jeden Fall ganz normal einhalten können?
Ja, ich hoffe es, ne? Also wissen tut man das nie. Aber ich bin jetzt nicht groß in Kontakt mit Geschäftsführer oder sonst irgendwas. Also mit Kai Häfner habe ich eigentlich wöchentlich Kontakt. Ab und zu schreibe ich mir auch mit Tobi Reichmann. Aber ich habe da jetzt noch nicht speziell nachgefragt. Ich glaube, das ist ja eine Sache, die ganze Liga jeden Verein trifft. Und da hoffe ich natürlich auch, dass es dann in Melsung losgeht, wenn mein Vertrag anfängt zu laufen.
Ja. Weißt du, was ich mir gedacht habe? B. Braun, diese Firma.
Irgendwie so wusste ich, dass du da jetzt drauf kommst.
Ja, die sieht man ja gerade überall, weil die ja die ganzen Desinfektionsmittel und sowas herstellen. Ja. Die müssten ja eigentlich, da müsste es ja eigentlich gerade richtig rund gehen, oder? Denen müsste es ja fast schon besser gehen, in Anführungszeichen. Ich will das mit aller Vorsicht sagen, aber in Anführungszeichen sind die ja gefragter denn je durch diese Krise, ne? Auch wenn das kein so schöner Anlass ist.
Ja. Ja, also.
Den Eindruck hast du auch. Ja, du warst schon darauf vorbereitet.
Ich habe mir das von dir schon fast gedacht.
Was soll das heißen?
Ach, gar nichts. Natürlich. Es gibt ja immer irgendjemanden, der aus irgendeiner Krise, Profit zieht, auch wenn es dem Unternehmen wahrscheinlich ein anderer Anlass wahrscheinlich lieber wäre als so eine Pandemie. Ja. Aber natürlich ist das ja auch irgendwo als Arbeitnehmer, wenn man den Arbeitnehmer wechselt oder Arbeitgeber wechselt, ja auch eine gewisse Sicherheit, die ja natürlich auch ein ruhiger schlafen lässt, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Ja. Hast du auch probiert von der Krise zu profitieren? Hast du Aktien geschortet oder solche Sachen gemacht?
Nee, bislang noch nicht. Ich überlege schon die ganze Zeit mit meinem Bruder, in der Krise brauchst du irgendeine Idee, aber uns ist noch nichts eingefallen.
Ja. Wie ist das eigentlich bei dir? So mit, ist ja ein gern genommenes Thema, wenn wir schon bei Themen sind, die du hast kommen sehen. Gehaltsverzicht unter Sportlern wird ja dann immer gleich teilweise gefordert oder erwartet oder was auch immer. Da geht es vor allem erstmal um die Fußballer, weil die natürlich in ganz anderen Summen nochmal verdienen. Ist das bei euch eigentlich auch ein Thema? Frank Bohmann hat vorhin schon erzählt, wie das mit dem Kurzarbeitergeld läuft, dass das bis zum Teil quasi das Gehalt übernimmt, aber alles drüber hinaus muss ja weiterhin der Verein leisten?
Ja, genau. Also
wie ist das bei dir?
Also genaue Zahlen kann ich oder sollen wir, glaube ich, auch gar nicht
nennen. Nein.
Aber wir verzichten auch auf Gehalt und der Verein muss nicht auf 100% aufzahlen. Und natürlich macht man das, weil man halt auch weiß, okay, wenn ich dem Arbeitgeber jetzt noch die Hosen ausziehe, dann zahlt er mich noch 2 Monate voll und danach kommt kein Penny mehr. Also, weißt du, was ich meine? Dann muss man auch verzichten, weil ansonsten gibt es keine Zukunft. Und ich glaube, das sollte jeder Sportler, jeder Spieler eines Vereins auch irgendwo verstehen. Und ich glaube, da sind wir beim Handball auch schon relativ weit.
Ja. Und böse Zungen würden behaupten, wer einen Vertrag in Melsungen unterschrieben hat, der braucht sich ja eh keine Sorgen mehr machen, so ganz generell, ne? Da sagt er nichts zu.
Ich höre mir das an. Also, ich bin sprachlos
wie so. Nein. Du weißt doch, wie ich das meine. Ich gönne euch jeden Cent und besonders diese Enklave von deutschen Nationalspielern gefällt mir da sehr gut in Melsungen.
Ja, darauf freue ich mich auch, das kannst du wissen.
Dann machen wir noch zum Abschluss ein ganz kurzes, bevor du dich totfrierst. Es ist ganz schön dunkel geworden, der Himmel über dir. Vorhin war er noch einigermaßen weiß, jetzt ist er schon tief dunkelblau. Ein kurzes Hand aufs Herz, drei kurze Fragen noch. Du warst ja in Quarantäne.
Jawohl.
Welche drei Sachen braucht man auf jeden Fall, wenn man in Quarantäne ist?
Ja, ohne ein Handy ist man eigentlich schon aufgeschmissen.
Ja.
Gutes Essen von der Mama. Und ansonsten
ein Handball?
Ein Handball, natürlich ein Handball, den ich gegen die Wand geworfen habe.
Wie kannst
habe.
Du denn das Stund- liegen lassen, ich, diese Einladung,
Timo? Ja, ich stand stundenlang vor der Wand und habe Bälle geschmissen.
Schön. Und wie ganz kurze Rückfrage dazu noch bei dir, die Quarantäne. Bei dir, also quasi, weil du eh schon bei deinen Eltern warst, wurde aber auch akzeptiert, du bist jetzt da und die haben nicht irgendwie gesagt, nee, oder die Regelung war jetzt nicht so, nee, du musst jetzt aber nach Hause in deiner Wohnung nach Hannover, um deine Eltern nicht zu gefährden.
Nee, dadurch, dass ich noch in der WG wohne und mein WG-Kollege auch arbeiten muss und ich mit ihm keinen Kontakt hatte, wollte ich ihn jetzt nicht auch noch anstecken, falls ich positiv gewesen wäre. Papa und ich hatten jetzt keinen Kontakt, weil er auch jeden Tag zur Arbeit musste. Und ansonsten, ja, mein Bruder und meine Mutter wären eh angesteckt gewesen und die waren dann zusammen mit mir in Quarantäne.
Frage Nummer zwei. Dein aktuelles Lieblingssportgerät. Hast du denn noch auf irgendeins Zugriff bei deinen Eltern?
Mein Lieblingssportgerät. Mit der Black Roll bin ich schon relativ viel am Machen.
Mhm. Das ist dieses Ding, so was man sich unter den Rücken legt und so.
Ja, und danach soll man sich besser fühlen. Muss man daran glauben, aber ich habe es akzeptiert, damit zu arbeiten.
Okay. Ja, für die Faszien oder so ist das doch.
Ja, genau. Gut, ja. Ne? Hört sich klug an. Ja.
Ja, irgendwie diese Muskelumrandungen. Gott, genauer weiß ich es auch nicht. Machen wir lieber Frage 3. Du bist im Supermarkt. Bereitest dich auf deinen hoffentlich nicht Hamsterkauf vor, aber irgendwas musst du ja einkaufen. Ja. Klopapier oder Dosenravioli?
Ach so,
okay, Bier, damit haben wir die Antwort schon.
Ja, doch, darauf können wir uns einigen. Ansonsten natürlich Ravioli. Aber es sei denn, ab und zu muss Klopapier auch sein. Ne?
In normalem Maß halt, glaube ich.
Natürlich.
Timo, tausend Dank. Das hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns hier genommen hast. Sehr, sehr coole Nummer.
Ja, ich freue mich auch. Danke.
Und irgendwann machen wir dann hoffentlich nochmal eine reguläre, richtige Folge Hand aufs Herz, dann, wenn es den Handball endlich wieder richtig gibt. Aber das war jetzt, glaube ich, mal ein ganz gutes Update zu hören, wie ein Spieler so die Corona-Zeit verbringt. Danke dir.
Ja, sehr gerne. Alles Gute. Ciao, ciao.
So, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder so lange dabei wart. Bleibt uns gerne gewogen bei Hand aufs Herz. Es gibt natürlich bald auch wieder, hoffen wir, reguläre Folgen. Müssen wir jetzt alles ein bisschen klären, was wir da machen können, was wir anbieten können, wen wir fernzuschalten können, wie auch bei uns. Es bleibt schwierig in der Corona-Krise. Muss man sich neu aussortieren. Passt auf euch auf. Bleibt vor allem zu Hause. Bleibt fern von Menschen. Bleibt gesund. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.